Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi, ein bisschen krank und angeschlagen nach dem Marrakesch E-Prix, aber wir sind live im Internet zu hören, wie nach jedem Formel-E-Rennen. Deswegen begrüße ich einige Zuhörer, die jetzt gerade im Livestream dabei sind. Und heute wollen wir mal das Rennen durchgehen und mal hören, was da so passiert ist am letzten Wochenende in Marokko. Das mache ich schönerweise aber nicht alleine. Bei mir ist nämlich der reizende Tobi. Hallo!
Wunderschönen guten Abend.
Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Und selbst? Ach ja, das stimmt, du bist ja krank.
Ich habe ja schon
erzählt. Stimmt, du hast schon erzählt, natürlich. Ja, ich bin gesundheitlich ein bisschen besser dran wie du. Hab noch nicht so sehr unter dem wieder schlechter gewordenen Wetter leiden müssen. Ansonsten bin ein bisschen müde, habe sehr wenig geschlafen diese Nacht, bin tatsächlich mal bei einer anderen Sportart gewesen und erst heute Morgen um 2:30 wieder zurückgekommen.
Wo warst denn du?
Ich war beim Fußball. Und da, ja, der Verein meiner Wahl ein DFB-Pokalspiel irgendwo im Ruhrpott hatte, was nicht so weit weg ist, dachte ich mir, kann man sich angucken.
Der FC Saarbrücken natürlich.
Genau, der hat in Dillingen hat er gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Das ist ja fast im Ruhrgebiet.
Das sage ich doch. Also immerhin, genau. Immerhin ist Tagebau da angesagt. Kommt zumindest so ansatzweise ran. Schönen Gruß ins Saarland.
Ungefähr, ja.
So, Tobi, wir haben heute ein Rennen, über das wir zwei reden wollen. Ganze Menge passiert und ganze Menge Stories, die wir irgendwie am Wochenende so aufgegabelt und mitgenommen haben. Über die erzählen wir nachher natürlich in allen Einzelheiten. Aber das eins der großen heißen Themen vom gesamten Wochenende war wohl die Zukunft des Formel-E-Kalenders. Denn es scheint so, als würde es immer unsicherer werden, ob wir momentan vielleicht in Rom fahren könnten. Das Rennen ist momentan in 4 Wochen angesetzt, am 4.4. Allerdings ist in Italien momentan das Coronavirus ein ganz schön heißes Thema. Und inzwischen wurden Schulen geschlossen für die nächste Zeit. Wenngleich sich das die Verbreitung irgendwie auf Norditalien momentan fokussiert, muss man trotzdem wohl oder übel fragen, ob nicht vielleicht auch das Formel-E-Rennen in Rom auf der Kippe stehen könnte. Die Formel E ist selbst quasi, der Gunst der italienischen Regierung ausgeliefert momentan. Denn die könnte ganz einfach kurzerhand die so Großveranstaltung untersagen. Gibt's ja in der Serie A zum Beispiel, dass da Geisterspiele stattfinden. Das ist auch eine Idee für die Formel E, dass man Rennen austrägt ohne Zuschauer auf den Rängen. Ob das jetzt so die gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Aber, meine Güte, eine andere Option für die Formel E wäre eine Verschiebung von dem Rennen, was aber auch schwierig werden dürfte. Und dann bleibt fast nur noch die Absage. Und es sieht nach aktuellem Stand so aus, als könnten einige Rennen, die jetzt in der nächsten Zeit anstehen, zumindest wackeln und gefährdet sein. Wir haben ja schon den Sanya-E-Prix verloren. Da sollte eigentlich das nächste Rennen stattfinden. In wenigen Wochen, aber es ist halt in China, wo die ganze Covid-19-Epidemie irgendwie gestartet ist. Deswegen wurde das Rennen in Sanya in der Provinz Hainan abgesagt. Offiziell könnte noch ein Alternativtermin möglich sein, aber nach aktuellem Stand ist das alles andere als realistisch. Tja, und dann wäre das nächste Rennen eben Rom, wo allerdings in Rom noch nicht, aber in Italien eben, sich immer neue Menschen mit dem Virus infizieren. Und weil die Auswirkungen einfach noch nicht wirklich bekannt sind, kann es gut sein, dass vorläufig und als Präventivmaßnahme eben Großveranstaltungen abgesagt werden. Die Schweiz hat sowas schon gemacht diese Woche. Da sollte eigentlich der Genfer Autosalon stattfinden. Auch die Formel E sollte dort stattfinden. Da wollte die Serie ja eigentlich das Gen 2 Evo Auto offiziell vorstellen, so in Fleisch und Blut. Jetzt nicht nur in irgendwelchen Renderaufnahmen, sondern wirklich als Auto, was man auch anfassen kann. Und dieser Launch musste eben abgesagt werden. Es hat trotzdem dann Treffen der Teamchefs stattgefunden. Das ist in den letzten Jahren auch schon immer gang und gäbe gewesen, am Rande von Genfer Autosalon sich eben zu treffen mit den Teamkollegen, das ist vielleicht auch, aber mit den Teamchefs, um so ein bisschen strategisch zu beraten. Und es ist eigentlich ganz klar, dass die dort auch über die weitere Strategie in Sachen Rennkalender diskutiert haben dürften. Das nächste Rennen, sollte Rom gestrichen werden, wäre Paris. In Frankreich sind momentan allerdings Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt, mit Potenzial, das auf Outdoor-Veranstaltungen auszuweiten, wenn es nötig ist. Und das würde die Formel E potenziell eben auch treffen. Der Pariser Halbmarathon ist abgesagt worden, der sollte eigentlich auch kürzlich stattfinden. Und in Paris sind eben 12.000, noch nicht 5.000 Zuschauer erwartet. Die Einschränkung ist dort auf engem Raum. Ist natürlich ein bisschen dehnbar und nicht ganz so gut formuliert, zumindest aus Formel-E-Perspektive. Naja, ist unklar, ob das Rennen davon betroffen sein könnte. Naja, und dann können wir mal ein bisschen weiter gucken irgendwie im Kalender. Dann steht Seoul an. Auch Südkorea ist gerade fett am Kämpfen mit dem Coronavirus. Da kommen täglich hunderte neue Fälle hinzu. In Jakarta gab es jetzt auch den ersten Covid-19-Fall, wenngleich Indonesien momentan wohl eher mit der Überflutung zu kämpfen hat, denn Jakarta wurde Ende Februar, ähnlich wie Anfang Januar auch schon mal, überflutet und das ist weiterhin ein politisch sehr aufgeladenes Thema, da haben wir auch in einem früheren E-Pod mal drüber gesprochen. Und noch kurz zu den letzten Rennen, Berlin, New York, London, die stehen momentan eigentlich alle. Gut, in Berlin wurde jetzt die ITB, die internationale Tourismusbörse, abgesagt. Allerdings sind Jakarta, Berlin, New York, London halt auch im Hochsommer, im Juni und im Juli. Da dürfte davon auszugehen sein, dass bis dahin die große Viruszeit vorbei ist. Gleiches gilt vielleicht auch für Seoul. Das ist am 3. Mai momentan das Rennen. Mal abwarten, wie sich Südkorea verhält mit Bezug auf die Pandemie, die es ja inzwischen ist. Tja, das es wackelt momentan. Also der halbe Formel-E-Kalender ist irgendwie fraglich. Wir dürfen gespannt sein, was da in den nächsten Tagen und Wochen entschieden wird. Es ist tatsächlich davon auszugehen, dass wir in den nächsten Wochen, naja, eher in den nächsten Tagen ein offizielles Wort hören zu Rom, Paris und Seoul. Das sind die drei Rennen, die meinem Empfinden nach auf jeden Fall momentan auf der Kippe stehen könnten. Und wir können leider bisher nur abwarten, um rauszufinden, was da passiert.
Ja, eine andere Möglichkeit haben wir an der Stelle nicht. Wie gesagt, ja, vor allem Seoul sehe ich da durchaus in Gefahr. Da muss man ja ganz klar sagen, die BTS, die koreanische Boyband, die ja auch Botschafter der Formel E in Südkorea ist, die hatte in Seoul 4 Konzerte geplant für Mitte April, die sie jetzt alle schon vorsorglich abgesagt haben. Und ein Geisterrennen in der Formel E kann ich mir leider nicht wirklich vorstellen, denn ich sag mal, das ist ja halt gerade der Vorteil der Formel E, dass sie dahin kommt, wo die Leute wohnen, dass die Leute hinkommen und quasi Motorsport zum Anfassen haben. Und wenn man bei so einer Veranstaltung dann das Publikum aussperrt, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt so zu realisieren wäre, ob das so sinnvoll auch wäre, denn die Veranstaltung lebt ja ganz klar davon, dass da nicht nur ein paar Autos im Kreis fahren, sondern dass es auch das E-Village gibt, dass es da auch Konzerte und andere Veranstaltungen in dem Zusammenhang gibt und ja, das kann natürlich alles nicht stattfinden. Bei Paris, ja, 5000 Leute zusammen, die auf engen Raum, könnte man theoretisch, wenn man das E-Village schließen würde, auch auf eine einzelne Tribüne beziehen. Theoretisch wäre das sicherlich machbar, das irgendwie durchführen zu können, aber auch da müssen wir abwarten, wie sich die allgemeine Lage, vor allem die allgemeine Panik, habe ich hauptsächlich den Eindruck, weiterentwickelt. Ich sag mal, Italien, da gibt's ja auch schon Berichte und Spekulationen darüber, dass die Politik, die ausgebrochenen Fälle instrumentalisiert, um von anderen innenpolitischen Schwächen abzulenken. In China genau das Gleiche. Seit Wochen hört man überhaupt nichts mehr über den über die Proteste in Hongkong, die ja mit ausschlaggebend dafür waren, den Hongkong-EPRIX abzusagen, der ja auch eigentlich in Kürze hätte stattfinden sollen. Ja, wie gesagt, müssen wir leider an der Stelle jetzt abwarten. Beeinflussen können wir es sowieso nicht, aber ich denke, da wird es noch die ein oder andere Hiobsbotschaft für die Formel E geben. Ob man das möglicherweise durch, was schon mal spekuliert wurde, durch einen Doubleheader in New York oder in Berlin abfangen könnte, muss man abwarten. New York könnte ich mir eventuell sogar noch vorstellen, aber Berlin, allein deshalb, weil das Rennen am Sonntag, für den Sonntag geplant ist, und dann jetzt alles vorzuziehen, um am Samstag, einen Tag vorher, noch ein zusätzliches Rennen zu veranstalten, das ist ja sportlich, sage ich mal, und natürlich auch mit jedem Tag, mit jeder Woche oder mit jeder Woche, die da vergeht, wird das unwahrscheinlicher.
Ich glaube, das ist gar nicht das Problem, ist gar kein logistisches Problem, sondern vor allem ein fußballerisches Problem, beziehungsweise ein TV-rechtliches Problem. Denn wenn man den Berlin-EPRIX auch am Samstag vorziehen würde, dann gäbe es da eine Kollision mit einem Fußball-Europameisterschaftsspiel in München. Und ich glaube sogar deutsche Nationalmannschaft. Also da kann man dann nicht groß erwarten, dass Fans kommen würden.
Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist ja um 18 Uhr, oder?
Naja, trotzdem. Ich glaube, also dann kommen nur die Hardcore-Fans. Und es ist halt auf
der anderen Seite, in den letzten Jahren hat es am selben Tag wie das DFB-Pokalfinale stattgefunden, der Berlin-EPRIX. Ja, und das war auch kein Hindernis, dass am selben Tag ist. Mag vielleicht beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft noch mal eine etwas andere Nummer sein, aber grundsätzlich würde ich das jetzt nicht als K.O.-Kriterium sehen.
Ja.
Aber lass uns abwarten.
Ja.
Die Option besteht auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn, dann müsste die Formel E da schon relativ kurzfristig Nägel mit Köpfen machen. Und ja, lass uns einfach abwarten. Ich erwarte auch, dass in den nächsten Tagen da erste klare Aussagen zu kommen werden. Entweder in die eine oder in die andere Richtung.
Das glaube ich wohl auch. Dann, Tobi, lass uns doch mal zurückblicken auf das letzte Wochenende in Marrakesch. Dort ist ja zumindest ein Formel-E-Rennen ausgetragen worden. Der Marokko-EPRIX war nicht gefährdet vom Coronavirus. Und deswegen wollen wir jetzt mal uns anschauen, was da passiert ist in Marrakesch. Und für all diejenigen, die das Rennen so gar nicht mitbekommen haben, gibt jetzt eine Kurzzusammenfassung, und zwar in 180 Sekunden. Hiobs Botschaft für den amtierenden Champion. Wegen ganz schön starker Kopfschmerzen, Migräne, Fieber wird Jean-Éric Vergne am Freitag im Krankenhaus behandelt und verpasst damit den Shakedown und das erste freie Training, wo James Rossiter an seiner Stelle fährt.
Am Samstag ist er dann zurück, zeigt aber weder im zweiten freien Training noch im Qualifying überzeugende Leistungen. Ganz anders sein Teamkollege Antonio Felix da Costa sichert sich mit einer überragenden Runde die Pole Position vor dem deutschen Duo Günther und Lotterer.
Der meisterschaftsführende Evans fährt hingegen zu spät aus der Boxengasse und kann keine gezeitete Runde fahren. Das bedeutet Platz 24.
Im Rennen kann Antonio Felix da Costa dann die überragende Rennpace des DS unter Beweis stellen. Auch Jean-Éric Vergne kann zwischenzeitlich bis auf Platz 2 nach vorne kommen.
Diesen Platz holt sich aber in der letzten Runde noch Max Günther mit einem wirklich tollen Manöver in der vorletzten Kurve.
Felix da Costa gewinnt jedoch seinen dritten EPRIX und übernimmt die Meisterschaftsführung vor Evans, der eine grandiose Aufholjagd fährt und auf Platz 6 ins Ziel kommt.
Hey, cool. Na, das war ja mal ein Rennen, oder?
Auf jeden Fall.
Kurz und knapp zusammengefasst. So gefällt mir das, Tobi, so gefällt mir das. Dann lass uns doch mal das Rennen im Einzelnen irgendwie auseinanderbasteln. Und ich glaube, wir fangen da kurz und knapp mit den Trainings an. Das heiße Thema am Freitag, das war das erste heiße Thema. dass das erste Freitraining auf den Freitag vorgezogen wurde, da der Samstagszeitplan ein bisschen nach vorne gestaucht wurde und dann wäre das erste Training vor Sonnenuntergang gewesen, Sonnenaufgang gewesen, das Timo schon letzte Woche passiert. Und deswegen ist das erste Freitraining eben auf den Freitag vorverlegt worden. Und das zweite heiße Thema war, Jean-Eric Vergne kann nicht fahren. Der ist krank, ich habe es gerade gesagt, Migräne, Kopfschmerzen, war im Krankenhaus, hat einen Test auf das Coronavirus machen dürfen und wurde deswegen isoliert für einige Stunden. Ist glücklicherweise negativ ausgefallen. Er wurde von James Rossiter ersetzt, Techitas Ersatzmann. Und die schnellste Runde hat allerdings sein Teamkollege gesetzt. Antonio Felix da Costa vor Evans und Günther. Die waren auch beide am Samstag dann schnell zum Beginn des zweiten freien Trainings. Da war Jeff dann wieder mit dabei. Da war Evans dann der schnellste vor die Grassi und Freins in den beiden Audis. Und dann, Tobi, ging's in die Qualifikation.
Genau, dann ging's schon los mit dem Qualifying. Diesmal eine Stunde früher als sonst, 11 Uhr. Begann mit der üblichen Gruppenphase, die 6 Meisterschaftsführenden in der Gruppe 1. Und wir haben uns ein bisschen verwundert die Augen gerieben, als Mitch Evans dann ganz, ganz spät auf seine oder aus der Box fuhr. So spät, dass er noch nicht mal eine Aufwärmrunde für die Reifen fahren konnte. Und selbst die Outlap aus der Box raus war nicht schnell genug, sodass er tatsächlich, ich glaube, 0,268 Sekunden zu spät über die Ziellinie gefahren ist. Also
schon abgewogen wurde. Ich glaube, 0, hier 3 Nachkommastellen. Tobi, du gefällst mir.
Ja. Genau.
Ist bitter sowas. Ja, wie passiert sowas? Also ist das einfach das Team, was den Zeitplan verhunzt und sagt, oh, der fährt schon schnell genug, oder?
Ich denke ja, es kann verschiedenste Gründe geben, warum sowas passiert. Ich möchte nur mal an den großen Preis von Italien im letzten Jahr erinnern, wo doch tatsächlich im letzten Qualifying-Segment, da wird ja in Segmenten gefahren, niemand vorne fahren wollte und alle langsam gemacht haben, um ja Windschatten zu bekommen. Und dann am Ende war die Zeit abgelaufen und ich glaube, bis auf Carlos Sainz durfte gar keiner mehr fahren. Das kann natürlich ein Grund sein, hatten wir in ähnlicher Form auch schon beim Berlin-E-Prix letztes Jahr, als André Lotterer nicht an Lucas Di Grassi vorbeifahren wollte und dann auch das Zeitfenster verpasst hat. In dem Fall war es aber nicht so. Mitch Evans hatte niemanden vor sich, wo er einen Abstand oder wo er einen Windschatten haben wollte, sondern ich glaube, es ist tatsächlich, hat Jaguar die Geschwindigkeit der Outlap falsch berechnet und ihn deshalb ein paar Sekunden zu spät rausgeschickt. Sein Teamkollege James Calado ging mit der gleichen Taktik raus, aber da haben sie ihn dann 10 Sekunden früher rausgeschickt, hatten dann aus dem Fehler, den ihn bei Evans unterlaufen war, direkt gelernt. Ja, so kann es gehen. Mitch Evans im ersten freien Training Zweiter, im zweiten freien Training sogar Erster. Großer Favorit, Meisterschaftsführender zum ersten Mal in seiner Formel-E-Karriere und keine Rundenzeit, heißt Startplatz 24, also ganz am Ende. Und damit waren seine Chancen schon mal recht überschaubar, etwas Großes zu reißen am Wochenende. Ja, allgemein, es ist ja spekuliert worden, weil der Kurs in Marrakesch eine permanente Rennstrecke oder eine semi-permanente Rennstrecke ist, dass es nicht die Probleme geben wird, die man bei den meisten E-Prix hat, nämlich dass die Strecke vor dem Qualifying so extrem dreckig wird und die Gruppe 1 deshalb einen extremen Nachteil hat. Ist aber dann doch ein bisschen so gewesen, sodass auch die Fahrer in der Gruppe wieder ein paar Nachteile hatten. Antonio Felix da Costa ist der Einzige, der es dann tatsächlich in die Superpole geschafft hat, mit einer 1:17.6, die er gefahren ist. Alle anderen Fahrer aus der Gruppe haben es nicht geschafft. Besonders Stoffel Vadorne im Mercedes, der fuhr nur eine 1:18.2, der war ja noch Meisterschaftsführender, als wir nach Mexiko gefahren sind, vor 2,5 Wochen, war damit auch schon wieder den Chancen auf ein gutes Ergebnis eigentlich beraubt, weil er relativ weit hinten war. Und dann kam Gruppe 2, Tobi.
Und in Gruppe 2 hat sich mal wieder BMW bewiesen. Maximilian Günther mit einer Bestzeit, eine Minute 17,5. Aber auch Lotterer war ordentlich gut unterwegs. Auch eine Minute 17,5. Ganz knapp hinter Günther allerdings gelandet auf Platz 2. Und dann waren die Mercedes-Autos eigentlich dran, ne? Mortara Platz 3, De Vries auf Platz 5. Roland und Wern sind auch mitgefahren in Qualifying-Gruppe 2, waren dann aber nach ihren Runden schon keine Kandidaten für die Superpole mehr. Bei Wern muss man fairerweise dazu sagen, der ist auch da immer noch mit Fieber unterwegs gewesen. Also obwohl er im zweiten freien Training und am Samstag teilgenommen hat, dem Knaben ging's nicht gut. Der war ordentlich krank und ordentlich angeschlagen. Und ich gehe mal davon aus, dass das keine geringe Rolle dabei gespielt hat bei seiner Leistung im Qualifying. In Gruppe 3 ging dann Buemi an den Start, bis auf Platz 6 nach vorn. D'Ambrosio ganz knapp gescheitert auf Platz 7. Ich habe ja Mahindra schon so als kleinen Favoriten gesehen vor dem Wochenende. Und das hat D'Ambrosio ganz gut bewiesen gehabt. Von denen erwarte ich noch irgendwie was, so einen großen Satz nach vorne. Und das war zumindest, also bisher war Mahindra nie so ein wirkliches Team, was mal so leuchten durfte. Die waren immer okay dabei und haben auch gute Punkte gesammelt und gehamstert. Aber irgendwie richtig geknallt hat's bei denen noch nicht. Es hätte vielleicht die Möglichkeit gegeben, wenn D'Ambrosio ein Stück schneller gewesen wäre im Gruppenqualifying. So ist er nur auf Platz 7 gelandet. Calado ist Zehnter gewesen, hat Jeff damit geschlagen und auch Abt ist mitgefahren. Der ist aber echt nicht gut unterwegs gewesen, noch langsamer als Van Dorn sogar. Weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Platz 17 für ihn. Läuft momentan noch nicht, da können wir nach dem Rennen sicherlich auch nochmal drüber reden. Denn auch das Rennen lief wirklich nicht, um das mal vorwegzunehmen. Marrakesch war wirklich ein Wochenende zum Abhaken für Abt und das Rennen davor in Mexiko ja auch schon. Naja, wir dürfen mal abwarten, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Platz 17, jedenfalls echt kein gutes Ergebnis aus Gruppe 3, die ja statistisch gesehen einer der besten Gruppen in der Formel E ist, um sich für die Superpole zu qualifizieren. Nicht allzu gut. Dann Gruppe 4, um das noch kurz anzufügen, da war Brandon Hartley für Dragon der Beste, Platz 12. Auch ein sehr respektables Ergebnis. Dragon hat einfach eine Stärke im Qualifying dieses Jahr und im letzten Jahr eigentlich auch schon gehabt. Die sind im Rennen nie wirklich gut und effizient dabei. Die sind vielleicht nicht ganz so weit hinten dran wie im letzten Jahr, gehören trotzdem nicht zu den Top-Teams, sondern müssen sich mit einem Mittelfeldergebnis wohl zufrieden geben. Im Qualifying sind die Karten dafür, ist halt ein bisschen ausgeglichener, weil es weniger um die Effizienz geht, sondern vor allem um die Vollgas-Pace. Und meistens macht da der Fahrer auch den Unterschied und nicht das Auto. Hartley hat sich auf Platz 12 qualifiziert. Naja, und die anderen drei, Massa, Gianni und Marcin Qua, über den wollen wir gar nicht erst reden. Weit abgeschlagen, letzter. Nio muss sich echt Gedanken machen, was sie mit Marcin Qua machen wollen. Der ist über eine halbe Sekunde langsamer gewesen als der nächstbeste. Hinter ihm gestartet sind nur noch Neil Gianni, bei dem weiß ich gar nicht, was auf seiner Qualifying-Runde passiert ist.
Kann ich sagen, Neil Gianni hatte auf seiner Qualifying-Runde ein Problem, und zwar technischer Natur, dass die abgerufene Leistung nicht zu der Leistung passte, die laut Gaspedal-Homologation oder Strompedal, sagen wir ja in der Formel E, hätte abgegeben werden müssen, sodass die 250 kW-Runde gestrichen wurde und er dadurch von Platz 21 auf Platz 23 zurückfiel.
Na super, okay. Und Platz 22 hat dann Robin Freins sich geholt. Der war eigentlich echt gut unterwegs und hat dann ausgangs von Kurve 9, glaube ich, ja, oder 10?
Ja,
9. 9, ne? Kurve 9. Je nachdem, ob man den kleinen Rechtsknick vor 11 noch als Kurve zählt. Kurve 9, die Mauer touchiert außen. Sich dabei das Auto beschädigt, war deswegen schon langsam. Und danach hat er noch eine Strafe bekommen, weil bei diesem Kontakt kurzfristig zu viel Leistung abgerufen wurde vom Motor. Diese berühmte Leistungsspitze. Und damit wurde auch seine Zeit also schon gewertet. Allerdings bedeutete das die letzte Startreihe für Robin Freins neben Neil Jani. Und so ging es dann in Richtung Superpole.
Neben Mitch Evans.
Sag ich doch.
Ach Quatsch. Nee, stimmt. Entschuldigung. Nein, vorletzte Startreihe. Vorletzte 22. Startreihe.
Ja. Und so ging es dann in Richtung Superpole.
Richtig. Ja, Superpole, da geht ja der langsamste aus der oder der sechstplatzierte aus dem Gruppenqualifying zuerst auf den Kurs. Ja, ich sag mal, alle Fahrer zeigten eigentlich eine relativ brauchbare Runde, war jetzt kein Totalausfall dabei. Antonio Felix da Costa hat dann aber als erstes tatsächlich mal gezeigt, wo der Hammer hängt und eine ordentliche Runde hingelegt. Also der hat sich noch fast eine halbe Sekunde verbessert im Vergleich zum Gruppenqualifying. Dann als nächstes war André Lotterer dran. Der hat auch eine richtig tolle Rundenzeit gezeigt, war aber trotzdem ganz knapp hinter Antonio Felix da Costa. Und dann kam Max Günther, der ja schon einen Punkt für den Sieg in der Gruppenphase bekommen hatte und wollte sich die drei nächsten für die Pole Position holen. Es sah auch die ersten beiden Sektoren ganz gut aus, aber allerdings hatte dann beim Anbremsen von Kurve 9 ein stehendes Rad gehabt und auf die Art und Weise mutmaßlich die Zeit verloren, die ihm dann am Ende gefehlt hat. Er ist dann mit ein paar tausendstel Sekunden Rückstand nämlich nur Zweiter gewesen hinter Antonio Felix da Costa.
Und Dritter war mal wieder ein Porsche-Auto. Also vor allem mal wieder das Porsche-Auto von André Lotterer. Der ist unfassbar in der Qualifikation dieses Jahr. So ein schneller Herr. Also Respekt. Im Porsche läuft es im Rennen ähnlich wie bei Dragon, möchte man fast schon sagen. Nie so wirklich gut. Aber im Qualifying ist André Lotterer einer der gefährlichsten Fahrer, die es in dieser Saison gibt. Richtig gute Leistung. Letzten Endes fehlten ihm auch nur ein paar Hundertstelsekunden auf Felix da Costa und gerade Max Günther. Auch wie immer eine sehenswerte Runde. Lotterer, ich gucke dem gerne zu, wenn der Auto fährt. Ich mag André Lotterer einfach, wenn der Qualifying-Runden fährt. Platz 3 für Porsche und Platz 4 für Mercedes. Nick de Vries, mal wieder bärenstark gewesen. Der amtierende Formel-2-Meister hat mal wieder bewiesen, warum er sich diesen Titel verdient hat im letzten Jahr. Startplatz 4 für Mercedes, richtig gute Leistung. Und auch dahinter stand ein Mercedes-Auto, zumindest das Kundenauto. Edo Mortara auf Platz 5 und Sebastian Buemi, der zweite Schweizer im Bunde, für Nissan mal wieder im Qualifying ganz passabel unterwegs eigentlich. Im Rennen fehlte dann, fehlte eigentlich nicht die Pace. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber das nochmal als Abschlusssatz für die Superpole. Mortara vor Buemi auf Platz 5. Und dann gingen wir mit dieser Startaufstellung in das Rennen. Felix da Costa vor Günther in der ersten Startreihe. Lotterer, de Vries, Mortara, Buemi. Und für alle Mahindra, BMW, Nissan und Jaguar-Fans machten dann D'Ambrosio, Sims, Roland und Calado die Top 10 zu. Richtig schlecht im Qualifying. Das ist gemein, wenn ich das so sage. Aber richtig nicht gut im Qualifying lief's für Audi. Da ging gar nichts zusammen, oder Tobi? Platz 13 für Lucas de Grassi, Platz 14 für Sam Bird. Zwar im Virgin, allerdings mit der gleichen Technik ausgestattet wie das Audi-Werksteam. Platz 18 für Daniel Abt und wir haben gerade schon Freins angesprochen auf Platz 22. Da ist irgendwas im Argen, oder? Oder woran lag das?
Das ist genau die Frage, woran das lag. Können hier an der Stelle nur spekulieren. Wir werden ja nachher noch zum Rookie-Test kommen, wo das Ergebnis für Audi ein bisschen ein anderes war. Möglicherweise haben sie es technisch oder von der Abstimmung her nicht auf die Kette bekommen. Vielleicht haben auch alle vier Fahrer einen schlechten Tag gehabt. Wäre auch denkbar. Ich bin ja bei sowas, gerade was Audi angeht, eigentlich immer sehr, sehr auf die, auf das Daniel Abt Video gespannt, das er immer dienstags nach dem Rennen bei YouTube veröffentlicht. Aber da hält er sich auch diesbezüglich sehr zurück. Ich weiß nicht, ob er einen Maulkorb möglicherweise bekommen hat und einfach nichts nicht sagen durfte oder ob er tatsächlich nichts sagen wollte, aber ja. Klare Aussagen dazu bekommt man nicht. Ja, es ist auf jeden Fall auffällig, dass Audi in dieser Saison nicht so den starken Antrieb hat wie in der letzten und besonders in der vorletzten Saison. Ne? Das ist ja ganz auffällig, dass sich die Fahrer da sehr schwer tun, sowohl auf eine schnelle Runde als auch im Rennen, auf die Gesamtperformance, was die Gesamtperformance angeht, mit der Spitze mitzuhalten.
Läuft noch nicht so. Also ich denke nicht, dass das jetzt noch irgendwie ein Überbleibsel von Mexiko gewesen ist. Man könnte ja in die Richtung argumentieren, physisch noch nicht auf der Höhe gewesen, und das war sicherlich auch noch nicht so. Also zwei Wochen nach so einem heftigen Einschlag kann es einem einfach noch nicht gut gehen. Und von dem, was es klingt, hat er ja auch tatsächlich eine Gehirnerschütterung mitgenommen, wenn er in seinen Videos erzählt, ich hatte Schwindel, Kopfschmerzen, als ich Fernsehen geschaut habe, hat sich alles gedreht. Das klingt nach einer Gehirnerschütterung, um jetzt mal eine Ferndiagnose zu stellen.
Dr. Tobi,
ne? Zu dem Schmerz der Rücken eben und naja, alles, wenn du mit 20, 21 oder 29 G, je nachdem welchen Sensor man sich anschaut, frontal in eine Mauer fährt, ist auch nachvollziehbar, dass es einem dann zwei Wochen schlecht gehen darf. Ich denke trotzdem nicht, dass es an der Physis lag in Marrakesch. Irgendwas stimmt noch nicht und wir müssen die Daumen drücken, wenn man die schwarz-rot-goldene Brille aufsetzt, dass es in den nächsten Rennen besser werden wird für Daniel Abt. Sonst muss er wohl, wie im letzten Jahr, gucken, wo er bleibt in Sachen Vertragsverhandlungen für die Zukunft. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Erst einmal, Tobi, schauen wir jetzt tatsächlich in Richtung Rennen, in Richtung Startphase des Marrakesch-Epris. 5 rote Ampeln und dann ging's los. Also, so ist es meistens zumindest.
Und dann, ja, so war's auch dieses Mal.
Na gut.
Ja, so viel ist eigentlich nicht passiert, zumindest ganz vorne an der Spitze. Antonio Felix da Costa hat nämlich einen super Start hingelegt und konnte sich dann da vorne behaupten. Dahinter blieb Max Günther und auch Lotterer war zuerst noch auf dem dritten Platz, wurde allerdings dann von Nick de Vries überholt, der somit die erste Runde als Dritter abschloss. Dahinter Edo Mortara auf Platz 5. Was ganz gut zu erkennen war, dass Mitch Evans von hinten schon ordentlich losgelegt hat am Start. Ich glaube, der war hat 4 Autos in der ersten Runde überholt und ja, deutete an, dass er nicht auf Platz 24 bleiben wollte.
Na, ganz sicher nicht.
So kann man es sagen. Ja, dann allerdings schon in der in der zweiten Runde waren, glaube ich, schon die ersten Wiederholungen des Starts zu sehen, was sehr untypisch für die Formel E ist.
Das gibt's sonst nie.
Normalerweise gibt's da immer sehr viel Rennaction zu sehen. Nein, in diesem Fall war es tatsächlich so, was möglicherweise auch daran liegt, dass es von der Kurskonfiguration her halt eine permanente Rennstrecke ist und nicht so die engen Ecken hat wie die Formel E-Kurse sonst. Es hat sich relativ schnell eingependelt, die Fahrer haben ihren Rhythmus gefunden und es gab kaum größere Zweikämpfe, Positionsveränderungen in den ersten Runden, sodass tatsächlich dann schon die Wiederholungen vom Start gezeigt werden konnte. Ja, und dann gab's direkt die erste Hiobsbotschaft für einen der Fahrer an der Spitze, nämlich der arme Nick de Vries war zunächst under investigation, also es fand eine Untersuchung der Rennleitung statt und dann bekam er auch eine Durchfahrtsstrafe. Wieder mal aus einem technischen Grund. Dieses Mal war es nicht so, dass Mercedes die Batterie zu sehr gekühlt hatte. Das ist denen ja auch schon mal passiert. Sondern er hat tatsächlich zu viel rekuperiert in der Frühphase des Rennens. Kurz zum Hintergrund. Es ist ja eine Rekuperation von maximal 250 Kilowatt in der Formel E erlaubt. Allerdings gibt es Ladezustände der Batterie, in der diese Maximalrekuperation nicht reglementsartig, sondern durch Vorgaben vom Batteriehersteller eingeschränkt ist. Das heißt, wenn die Batterie, ich nenne mir jetzt irgendwann eine Zahl, mehr als 85% voll ist, dann darf nicht mit voller Leistung rekuperiert werden. Das wissen die Teams, die bekommen alle vom Batteriehersteller McLaren ein mehrseitiges Infoblatt zum Antrieb oder zur Batterie zur Verfügung gestellt bekommen. Nennt sich Battery Software Implementation Guide. Wir haben versucht dran zu kommen, geht leider nicht, da es sich dabei um eine vertrauliche Info handelt, die ausschließlich dem Batteriehersteller, der FIA und den teilnehmenden Teams zur Verfügung steht. Deshalb kann ich jetzt nicht im Detail berichten, was drin steht, aber aus dem, was ich weiß, kann ich gewisse Rückschlüsse ziehen, und zwar da steht mit Sicherheit drin oder auf jeden Fall steht da drin, dass wenn die Batterie einen gewissen Ladezustand hat, das nicht mehr mit voller Leistung rekuperiert werden darf. Das ist eine Softwaregeschichte, das muss in der Software konfiguriert werden, ist offensichtlich bei Nyck de Vries falsch konfiguriert gewesen. Er hat die Höchstgrenze überschritten, die rekuperiert werden darf bei dem Batteriezustand. Und ja, da ist ein Technical Infringement nennt die FIA dieses Vergehen, und die Strafe folgt auf dem Fuß. Nyck de Vries biegt am Ende von Runde 5, glaube ich, war es, ab, fährt einmal durch die Boxengasse und kommt auf Platz 23 auf die Strecke zurück, unmittelbar vor Marching War, aber alle anderen Fahrer sind an ihm vorbeigefahren. Damit verliert er seinen dritten Platz, jede Chance auf ein Podiumergebnis, und wir wissen ja, es ist nicht das erste Mal gewesen. Er hat ja schon in Santiago eigentlich den dritten Platz erreicht, aber hatte wegen der von mir schon angesprochenen Batteriekühlung, Mercedes hatte die Batterie einfach zu weit runtergekühlt vor dem Rennstart, hatte er da eine Zeitstrafe bekommen und fiel daher schon vom dritten Platz auf den, ich glaube, fünften Platz war es zurück. Und ja, wieder mal wird ihm die Chance auf ein Podium genommen, denn kann ich auch an der Stelle schon vorwegnehmen, ein bisschen spoilern, die Pace, um aufs Podium zu kommen, hätte er definitiv gehabt.
Wie immer, oder? Es ist immer Nyck de Vries, dem irgendwie durch irgendein technisches Detail ein Podium geraubt wird. Es wird wirklich Zeit, das erste Podium, die erste Top-3-Platzierung für Nyck ist einfach in der Luft. Und es hat bisher fast immer alles gestimmt, und an einem kleinen Detail, und das ist eigentlich auch sinnbildlich für die Formel E, hat es dann immer noch gehapert. Und in diesem Fall war es eben zu viel rekuperiert, und somit ging es dann eben doch nicht aufs Podium, obwohl es wohl inzwischen überfällig ist, dass er mal ein Top-3-Ergebnis reinfährt. Dann ging es im Rennen irgendwie weiter, und Tobi hat gerade schon gesagt, das war so eine relativ ruhige Startphase, oder überhaupt, das Rennen war sehr ruhig und mit einem schönen Rhythmus. Ich finde, sowas ist auch mal schön, sonst hat die Formel E immer so komplette Chaosrennen gehabt, wo auf einmal, ja, fährt ein Fahrer auf Platz 12 durch die Attack Zone, und das hat Auswirkungen auf den Fahrer auf Platz 3, und plötzlich ist Polen offen und alles passiert auf einmal. Naja, und es ist in Marrakesch nicht der Fall gewesen, dass wir so ein komplettes Chaosrennen gehabt haben, wo Fahrer sich von der Strecke schubsen, sondern es hatte einen sehr, sehr schönen Rhythmus, und deswegen wurde auch relativ schnell klar, dass das Marrakesch, an dieser Stelle sei angemerkt, eine der absolut energiefressendsten Strecken der ganzen Saison. Es war relativ schnell zu erkennen, dass Marrakesch eben ein sehr taktisches und strategisches Rennen werden dürfte. Deswegen, der ein oder andere möchte es als ruhig oder langweilig im Vergleich zu den anderen Rennen betiteln. weil ein besseres Wort fehlt, könnte man da vielleicht zustimmen. Allerdings war es mitnichten ein Rennen zum Einschlafen, sondern eins, was zumindest wer ein Interesse und irgendwie so, ne, wer was Taktisches mag und ein bisschen Strategie im Rennen haben möchte, der ist in Marokko auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen. An der Front ist Günther nach dieser Startphase dran geblieben an Felix da Costa. Grob eine Sekunde, und er hätte sicherlich die Pace gehabt, vorbeizugehen in dieser Startphase. Aber da kommt man dann auf dieses Taktische zurück. Es macht nämlich wenig Sinn, schnell an allen vorbeizufahren in der ersten Phase des Rennens. Wenn man noch seine Energie hat, könnte man doch sagen, boah, drück aufs Strompedal und fahr einfach. Und dann sparst du danach deine Energie. Klüger ist es, sein Fahrzeug einzuteilen und seinen Akku einzuteilen. Und deswegen ist Günther dran geblieben, aber hat nicht seine Energie verschwendet, vorbeizugehen. Auch wenn es nur 0,3% sind oder sowas, die es ihn gekostet hätten, vielleicht zu überholen. Es wären 0,3% gewesen, die ihm am Ende durch die letzten drei Kurven geführt hätten. Und dann wäre es vielleicht am Ende des Rennens knapp gewesen. Lotterer ist nach der De Vries-Strafe auf Platz 3 vorgerutscht. Konnte das Tempo allerdings nicht wirklich mitgehen, was Felix da Costa und Günther an der Front gehen konnten. Wie schon in den letzten Rennen, muss man da wohl leider sagen. Vorhin habe ich es ja schon gesagt im Qualifying, Porsche ist auf einer Runde voll da und Porsche ist super gefährlich, gerade mit André Lotterer, der hat sich Neil Gianni noch ans Auto gewöhnt und momentan, muss man leider sagen, noch gar nicht die Pace hat, die Lotterer zeigen kann. Das ist wohl einfach eine Erfahrungssache, dass Lotterer eben seit Dutzenden Rennen schon in der Formel E dabei ist und Neil Gianni quasi jetzt sein fünftes Rennen gefahren ist. Offiziell war es sein siebtes, der ist ja schon zweimal in Hongkong gefahren, damals 2017 für Dragon, aber das war eigentlich ein Rennen zum Vergessen und ein Wochenende zum Vergessen. Deswegen, Neil Gianni sammelt noch Erfahrungen und muss sich momentan eindeutig hinter Lotterer anstellen, besonders im Qualifying. Im Rennen geht's für beide nicht wirklich gut nach vorne, sondern eher nach hinten. Porsche hat einfach wohl noch nicht die ganze Effizienz, wenngleich man sagen muss, dass Lotterer sich sehr lange dieses Mal an der Front halten konnte. In Mexiko, das können wir mal beiseite legen, da ist nach den Unfällen in der ersten Runde sowieso nicht mehr viel zu holen gewesen. Aber der Trend geht zumindest bergauf. Also Lotterer konnte sich schon eine gewisse Zeit an der Spitze dran halten, wenn er gleich ja nicht das Tempo der zwei Führenden hatte. Und dann ging die ganze Pokerei los. Runde 11 war das dann schon. 31 Minuten vor Ende des Rennens ging Felix da Costa in den Attack Mode. Sowieso, Attack Mode wurde erst super spät aktiviert. In Runde 8, glaube ich, ging das erst los. Wohlgemerkt, könnte man ab Runde 3 schon aktivieren. Also die Fahrer haben sehr, sehr lange gewartet, bis der Erste in den Attack-Mode geht. Und in Runde 11 war es eben für Felix da Costa soweit. Günther hat direkt darauf geantwortet, hat natürlich den Tachita vor sich im Sichtfeld gehabt und hat quasi diesen Undercut damit abgewehrt. Den kennt man ja bei Reifenstrategie aus der Formel 1, ne? Dass ein Auto geht an die Box und wechselt die Reifen und kann damit in der Runde danach deutlich schneller fahren und hat damit quasi einen Vorteil. Fragt man mal Ferrari in Singapur letztes Jahr. In der Formel E könnte man argumentieren, dass der Attack-Mode sowas Ähnliches bilden könnte. Man hat eben 35 Kilowatt mehr und hat damit quasi auch einen Undercut, weil man in der Runde nach der Aktivierung, die zwar Zeit kostet, aber schon bessere Leistung und deswegen kann man dann schneller fahren. Günther hat das abgewehrt. Er ist eben direkt hinter der Costa durch die Attack-Zone gefahren und dann waren beide mit 2,35 unterwegs. Ein bisschen weiter da hinten ist auch Jeff, Jean-Éric Vergne, im zweiten Tachita durch die Attack-Zone gegangen. Und ab da ging die Aufholjagd eigentlich los. Vergne ist ein unfassbares Rennen gefahren, wie gesagt, von Startplatz 11 gekommen und dann sich in Runde 11 den Attack-Mode geholt und kurz darauf schon Buemi und Mortara überholt und hat Kurs auf ein Rennergebnis in den Top 5 genommen. Bisschen später gab es auch noch, das sei angemerkt, es gibt ja natürlich nicht nur Kämpfe an der Spitze, sondern auch sehr sehenswerte Duelle im Mittelfeld. Da ist unter anderem Roland gewesen, der 5 Autos hinter sich aufgestaut hat, auf Platz 7. Gab ganz schöne Zweikämpfe, die Grassi, der nach einer Attack-Mode-Aktivierung von seinen Konkurrenten ein Doppelmanöver gegen D'Ambrosio und Calado fahren konnte. 2 Autos in einem, also nur 2 Fliegen mit einer Klatsche oder sowas. Also richtig gutes Manöver, sehr sehenswert. Ja, wie gesagt, also es klingt jetzt nicht so spektakulär, wenn ich von dem Rennen erzähle, wie die letzten E-Prix. Allerdings hatte das, ich fand diesen Rhythmus ganz schön. Es ist nie groß irgendwie ein Feuerwerk losgegangen, aber es war was in der Luft in Richtung Taktik und Strategie. Und das ist dann gegipfelt, nicht in einem Team-Order-Tam-Tam von Tachita, sondern in einem wirklichen Geniestreich, Tobi. Denn irgendwann dachte sich Felix da Costa, ich verbrauche zu viel Energie und mach jetzt mal was Besonderes. Was hat er gemacht?
Genau, Antonio Felix da Costa war, glaube ich, energietechnisch ein klitzekleines bisschen schlechter dran als Max Günther. Und er hat dann einfach gedacht, spare ich mal Energie und ist auf den Geraden irre früh vom Gas gegangen. Was er sich allerdings auch durchaus erlauben konnte, denn Dritter war immer noch André Lotterer, der allerdings das Tempo da vorne überhaupt nicht mitgehen konnte und schon einige Sekunden Rückstand hatte. Also hieß es da vorne nur Tachita gegen BMW oder besser gesagt Felix da Costa gegen Günther. Ja, Felix da Costa hat viel Energie gespart, hat früh gelupft auf den Geraden und ja, das hat dann dafür gesorgt, dass Max Günther vorbeiging, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte. Einfach nur, weil er nicht ganz so früh vom Gas gegangen ist und dann am Ende der Geraden am Ende der Geraden so viel schneller war, dass der Schwung, den er hatte, ihn einfach an da Costa vorbeigetragen hat. Da Costa wollte auf die Art und Weise hinter Günther zurückfahren und im Windschatten ein bisschen Energie sparen, auch wenn es nicht viel ist, aber was er dann tatsächlich da an Energie sparen konnte, hat ihm dann zusätzliche Reserven ermöglicht, die er dann für eine Attacke nachher verwenden wollte, was dann auch tatsächlich geklappt hat. Ja. Während der Zeit waren die beiden natürlich deutlich langsamer und das hat dafür gesorgt, dass André Lotterer und Jean-Éric Vergne, der mittlerweile ja durch das Überholmanöver gegen Buemi auf Platz 4 lag, sich immer näher heranpirschen konnten. Und ja, in der 20. Runde hat sich dann Felix da Costa wirklich den Attack-Mode geholt, ist ganz knapp vor Lotterer dabei geblieben. Das war taktische Meisterleistung, das so genau zu timen. Und dann geht er noch in der gleichen Runde an Max Günther vorbei, der dann seinerseits sich den Attack-Mode holt, aber dann erstmal wieder den Nachteil hatte, nämlich den Rückstand durch die Attack-Mode-Aktivierung und dann natürlich auch genau wie Felix da Costa mit der gleichen Leistung unterwegs war, das heißt noch nicht mal die Lücke wieder zufahren konnte.
Tja, und damit war dann eine Steilvorlage gegeben für die Schlussphase. Es bot sich eben, also es bahnte sich so ein bisschen eine Aufholjagd schon das ganze Rennen an von Jean-Éric Vergne. Ich habe ihn vorhin schon angesprochen gehabt, als er gleichzeitig mit Felix da Costa aktiviert hat, seinen Attack Mode. Inzwischen ist Lotterer nämlich während diesem ganzen Hin und Her, Ping und Pong an der Spitze, vorbeigefahren an André Lotterer und war jetzt inzwischen schon auf Kurs für Platz 4 oder sogar Platz 3 Ergebnis und es ging einfach nur nach vorne für Vergne, der ein wirklich übermenschliches Rennen gefahren ist. Das kann man gar nicht anders formulieren. Bisschen weiter hinten oder bisschen kurz vor ihm, 15 Minuten vor Schluss, hat dann auch Mortara nochmal richtig Strom gegeben, hat dann Buemi überholt. Jeff hat sich gerade so noch rechtzeitig den Attack-Mode geholt. Sonst wäre Mortara vielleicht auch auf Platz 3 vorgekommen in diesem ganzen Hin und Her. Ein ganz schöner Gedanke mal zu hinterfragen, was dann wohl passiert wäre. Also stell dir mal vor, Tobi, Mortara auf Platz, ich glaube Platz 5 oder sowas, überholt Buemi und Lotterer, ist dann Platz 4 und dann macht der Druck auf Jeff und Vergne merkt, oh, die Lücke nach hinten wird immer kleiner und immer kleiner. Ich vermute, dass die Attack-Mode-Aktivierung von Vergne im allerletzten möglichen Moment passiert ist. Eine Runde später wäre Mortara vorbeigegangen, wenn Vergne seinen Attack-Mode aktiviert hätte. Damit dann wohl auf Platz 3 vorgekommen. Und was dann passiert wäre, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Jeff, also er hatte dann ja schon Pace, aber ob es auch gereicht hätte, um noch ein Manöver gegen Mortara zu fahren. Ich wüsste gerne, was passiert wäre, wenn Mortara sich nach der Aktivierung von Wern vorgeschoben hätte auf Platz 3.
Das ist eine gute Frage, kann man natürlich nur spekulieren. Ich möglicherweise hätte es einen entscheidenden Unterschied gemacht, vielleicht aber auch nicht. Ja, kann man so pauschal nicht sagen. Es wäre auf jeden Fall an einer anderen Stelle noch mal spannender geworden. So wurde es dann woanders spannend. Naja. Ja, denn Jean-Éric Vern hat dann tatsächlich mit dem Attack-Mode dann auch ordentlich Energie rausgehauen und hat die Lücke zu Max Günther zugefahren und ist dann sogar mit weniger Sekunden vor Ablauf des Attack-Modes an ihm vorbeigefahren, hatte aber 2% weniger Energie. Man ging eigentlich davon aus, das kann im Leben nicht bis ins Ziel reichen. Vern hat dann gekämpft, hat Energie gespart, wo es geht, und Günther mal so richtig blockiert. Günther und Vern haben zum Teil 2,5 Sekunden auf Antonio Felix da Costa verloren, der natürlich vorne schön freie Fahrt hatte und auf die Art und Weise jeglicher Schlussattacke von Max Günther entgehen konnte. Ja, Sebastian Buemi hatte sich dann mit seinem letzten Attack-Mode an Mortara und Lotterer wieder vorbeigeschoben. Und für Vern wurde es dann immer enger, was die Energie anging. Er musste schon immer mehr sparen. Und waren nur noch 3 Minuten zu fahren, Tobi.
Und dann wurde es richtig spannend nochmals am Schluss, ne? Günther versucht sich 3 Minuten vor Schluss erstmals an Jeff vorbeizudrücken. Du hast gerade schon ganz richtig gesagt, Vern musste richtig Strom sparen in der letzten Phase des Rennens und hat Günther ordentlich eingebremst. Und irgendwann, kurz vor Schluss, muss man dann mal ein Manöver setzen, um sich noch den zweiten Platz zu holen. Podium ist schön und gut, aber es kann schon Unterschied machen am Ende des Jahres, ob man jetzt 18 oder 15 Punkte mitnimmt. Und 3 Minuten vor Schluss hat Günther das erste Mal versucht, sich an Jeff vorbeizudrücken. Und der hämmert die Tür in Kurve 1 zu mit ganz viel Körpereinsatz. Wenn du an die Szene zurückdenkst, Tobi, war das? Ich habe die Frage nach Lotterer und Evans in der Mexiko-Episode schon gestellt. Damals war es fair. War es dieses Mal auch fair?
Puh, das ist eine gute Frage. Es war ja nicht in Turn 1, sondern es war noch auf der Start-Zielgeraden. Max Günther schiebt sich nach links auf die Kurveninnenseite und will da angreifen, und Vern zieht voll rüber, fährt ihm genau vors Auto, sodass Max Günther auf der Geraden so bremsen muss, dass ihm die Reifen blockieren. Boah, finde ich grenzwertig. Ich würde sagen, da würde ich noch sagen, let them race. Also lass sie fahren. Es gehört auch mal ein grenzwertiges Manöver zu einem Kampf dazu. Wie gesagt, es war jetzt nicht extrem unfair. Es war tatsächlich noch am Rande. Aber das war schon eine sehr harte Bandage, mit der da gefahren wurde.
Ich bin auch eher ein Fan davon, auch mal harte Manöver durchgehen zu lassen. Vielleicht einfach, weil es spektakulärer ist oder sowas, kann ich kaum argumentieren, warum das, also ich würde es auch durchgehen lassen, weil es an der Stelle angebracht war von Jeff. Allerdings war für mich da ehrlich gesagt eine Grenze überschritten. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan davon, Fahrer für zu aggressives Verteidigen beim ersten Mal noch dazu schon direkt hart zu bestrafen. Allerdings ist Jeff halt auch immer einer, der sich über zu harte Fahrweisen seiner Gegner beschwert. Und das fahrerische Niveau in der Formel E ist doch ach so niedrig. Das sind alles Amateure, die können alle gar nicht Auto fahren und es ist gefährlich, mit denen auf der Strecke zu fahren. Solche Szenen sind das nämlich, aber da gibt's dann keine Kritik für von Jeff natürlich, weil er halt selbst derjenige ist, der die Tür so zuhaut.
Das ist das größte Problem. Wie gesagt, bei jedem anderen Piloten, bei dem er auch nur eine etwas härtere Gangart vermutet, ja, ist er dann direkt hier sich am Complainen, also sich am Beschweren, ja, am ja, es ist unterirdisches Niveau, was die anderen Fahrer haben, oder ja, ich kann mich noch gut dran erinnern, also letztes Jahr in Santiago übelst über seinen aktuellen Teamkollegen hergezogen ist, der ihn der seiner Meinung nach rumgedreht hat, der aber das seinerseits gar nichts dafür konnte, weil er ja von
seinem damaligen Lotterer, Teamkollegen
genau von seinem damaligen Teamkollegen Lotterer angeschoben wurde, ja. Ja, also das ist ja, ich weiß nicht, ich mag es im Fußball schon nicht, wenn da Leute, um mal beim Bild von gestern zu bleiben, wenn der Spieler sich bei jeder Kleinigkeit beim Schiedsrichter beschweren. Ich finde es im Motorsport auch nicht gut, und wie gesagt, vor allem bei Wern, der wir kommen ja nachher noch zu einem anderen Manöver, vor allem bei Wern, der ja vielleicht auch als zweimaliger Champion gewisser Hinsicht einen Freifahrtsschein für manche Aktionen zu haben scheint bei den Rennkommissaren, wenn er dann bei jeder Gelegenheit meint, sich bei andere Fahrer beschweren zu müssen. Ich glaube, wenn er in den Spiegel sieht, dann sieht er keinen Unschuldslamm.
Das glaube ich auch nicht, nee. Also, wie gesagt, für mich war es sehr, also für dich war es grenzwertig, für mich auch, für dich kurz vor der Grenze, für mich kurz nach der Grenze. Letzten Endes finde ich es aber auch nicht falsch, dass die Rennleitung da nichts getan hat, weil, wie gesagt, das war jetzt das erste Mal in diesem Zweikampf, dass sich Jeff so hart verteidigt hat. Ich finde es halt nicht richtig, in der Bremszone vor einer Kurve noch so über die Strecke quer zu fahren, dass der hintere mit, also gerade so mit Millimetern daran vorbeischrammt, nicht einen Unfall zu verursachen. Naja, auch die nächsten Runden hat sich Günther dann die Zähne an Jeff ausgebissen. Aber Wern hat ja, wie du ganz richtig gesagt hast vorhin, deutlich weniger, also nicht deutlich, aber weniger Energie gehabt. Und irgendwann funkte man dann an Günther den schönen Funkspruch, er kämpft einen verlorenen Kampf. He's fighting a lost fight. Naja, und das hat, ich fand das schön, wie, also nicht, dass Günther, der ja ein unfassbar reifer Fahrer für sein Alter ist, sagt der Richtige, ne? ein unfassbar reifer genau. Fahrer ist. Ich glaube nicht, dass er das braucht, aber ich finde, sein Ingenieur hat ihn da sehr, sehr gut gelotst durch diesen Zweikampf und ihn immer schön beruhigt und gute Anweisungen gegeben. Und am Ende wurde die Energie tatsächlich knapp für Wern. Und zwei Kurven vor Schluss kann Günther später lupfen und ist ja in der vorletzten Kurve vorbeigegangen an Wern. Dem ist dann auf der Zielgeraden tatsächlich der Akku ausgegangen, genauso wie Sebastian Buemi. Sie haben es natürlich noch über die Linie geschafft, aber in der offiziellen TV-Anzeige, die natürlich nicht zu 100% und mit 5 Nachkommastellen richtig ist, aber in der TV-Anzeige waren sowohl Wern auf Platz 3 als auch Buemi auf Platz 4 mit 0,0% über die Linie. Das ist ja auch keine Disqualifikation würdig. Das gibt diesen ganz obligatorischen Rampdown, wo dann das Auto sich ausschalten würde. Das sah jetzt in den Fernsehbildern nicht so aus, als wäre das passiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht noch 2 Elektronen übrig waren oder so. Aber es war sehr knapp, um das abzukürzen. Sowohl für Wern als auch für Buemi. Günther auf Platz 2. Aber klatschen, Tobi, tun wir für den ganz anderen. Nämlich für Antonio Felix da Costa, der mit einem riesen Puffer gewonnen hat. Sein erstes Rennen für DS Tachita nach dem Teamwechsel, der ja so oft als gewagt und bezeichnet wurde im letzten Sommer. Es hat sich wohl ausgezahlt. DS Tachita, zweifelsohne, jetzt nach Marrakesch sowieso, eines der besten Teams in dieser Saison. Und letzten Endes waren es 12 Sekunden, die er vor Max Günther über die Linie gerettet hat. Da können wir, glaube ich, mal klatschen, oder?
Das können wir.
Es macht nicht so Spaß, wenn nur 2 klatschen.
Das stimmt.
Tja, naja, aber trotzdem, großartiges Rennen von Felix da Costa. Großartiges Rennen, großartiger Kampf von Maximilian Günther. Aber auch ein großartiges Rennen von Jean-Éric Vergne. Es hat zwar am Ende nur für Platz 3 gereicht und dieses Manöver gegen Günther kurz vor Schluss war letzte Rille. Allerdings, wenn man sich die Ausgangssituation anschaut, er ist mit in den Tagen vor dem Rennen mit 39, 40 Grad Fieber unterwegs gewesen. Der war alles aber nicht fit, als er in den Rennsamstag gestartet ist. Und nach dem Qualifying mit Platz 11 noch ein Podium rauszuholen, das hat er natürlich zu einem gewissen Anteil seinem guten Auto zu verdanken. Aber auch ein gutes Auto kommt ohne guten Fahrer nicht weit. Und deswegen Hut ab, Chapeau vor der Leistung von Jean-Éric Vergne, der ein unglaubliches Rennen gefahren ist. Es gab aber noch jemanden, der ein unglaubliches Rennen gefahren ist, Tobi. Der ist zwar nicht ganz auf dem Podium angekommen, sondern etwas weiter hinten auf Position Nummer 6. Allerdings war Jeff nicht die einzige Top-Story des Rennens, nicht wahr?
Nein, auf Platz 6 ins Ziel gekommen, von Startplatz 24 gestartet. Wir hatten eben schon mal über ihn gesprochen. Mitch Evans im Jaguar, der einen neuen Rekord aufgestellt hat. 18 Positionen hat in einem Rennen noch nie jemand gut machen können, also in einem Formel-E-Rennen. Ja, und von ganz hinten bis auf Platz 6 nach vorne zu kommen, das ist auch eine Leistung. Es waren sogar neun, weil er auch die schnellste Rennrunde unter den ersten 10 gefahren ist. 9 Punkte dann noch mitzunehmen, ich glaube, das ist deutlich mehr, als er sich nach dem Debakel im Qualifying, weil genau das ist es ja gewesen, hat er träumen können. Also da ist er, denke ich mal, sehr, sehr, sehr glücklich mit seiner Position am Ende gewesen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es kein Safety Car gab oder keine andere Neutralisation wie eine Full Course Yellow. Das Rennen wurde tatsächlich, jetzt muss ich gerade guckend kurz in den Blick in den Fakt der Woche werfen. Nein, ich sag's nicht. So, Entschuldigung. Mist. Das ist schlecht vorbereitet. Nein, aber wie gesagt, Mitch Evans 16 Positionen gewonnen, sich ganz weit nach vorne gearbeitet. Definitiv großartige Leistung und zeigt auch, dass mit ihm zu rechnen ist. Wer auch sich weit nach vorne gearbeitet hat, über den wir es schon mal hatten in dieser Episode, allerdings ohne Punkte nach Hause gefahren ist, weil er nur Elfter wurde, ist Nick de Vries. Der hatte ja die Durchfahrtsstrafe nach ein paar Runden bekommen und war Vorletzter, zu dem Zeitpunkt 5 Positionen hinter Mitch Evans. Und an der Zieleinkunft ist er auch 5 Punkte hinter Mitch Evans angekommen. Also er hat sich genauso wie Evans durchs Feld gepflügt, aber halt mit dem Nachteil, dass er so weit zurückgefallen ist durch die Durchfahrtsstrafe und deshalb alle Chancen auf ein Punkteergebnis verloren hat.
Was halten wir von Nissan? Oliver Rowland auf Platz 9, Sebastian Buemi auf Platz 4. Nach dem desolaten Saisonstart ist Buemi jetzt irgendwie wieder da, oder?
Buemi ist definitiv wieder da. Es war ja auch nur verdammt knapp. Er ist ja auch nur 2 Zehntel hinter Jean-Éric Vergne ins Ziel gekommen, der ja Max Günther so aufgehalten hat durch seine energiesparende Fahrweise, dass das am Ende nochmal ganz eng wurde, obwohl auch Buemi mit Energieproblemen da zu kämpfen hatte. Es scheint so wie letzte Saison zu sein, dass Nissan nicht den effizientesten Antrieb hat. Dazu kommt jetzt auch noch, dass dieser Power-Vorteil im Qualifying weg ist. Und ich würde den Nissan-Motor in dieser Saison als durchschnittlich bezeichnen, was sowohl Power als auch Effizienz angeht. Und es wird so langsam. Die Nissan-Jungs kommen in Fahrt, haben beide diesmal wieder Punkte mitgenommen. Und ist, denke ich mal, ganz wichtig. Für Top-Resultate reicht es aber im Moment noch nicht ganz. Obwohl Buemi seine alte Qualifying-Stärke mittlerweile wieder ausspielen kann. Er ist nämlich jetzt beim 5. Rennen zum 4. Mal in der Super Bowl dabei gewesen. Wenn auch die Super Bowls meistens mit den Plätzen 5 oder 6 für ihn ausgegangen sind.
Und er hält seinen Teamkollegen Roland irgendwie immer auf Distanz. Also wobei Roland natürlich nie schlecht unterwegs gewesen ist bisher in der Saison. Er hat öfter Punkte gesammelt als Buemi, steht in der Meisterschaft sogar vor seinem Teamkollegen, 3 Punkte, aber Roland, irgendwie war er in den letzten 2 Rennen hinter seinem Teamkollegen, hatte ich das Gefühl. Nicht nur in Sachen Punkten, sondern auch in Sachen Performance, oder?
Nee, auch in der Performance, genau. Roland hat ja eine finde ich, sehr, sehr gute Rookie-Saison gezeigt, letzte Saison. Kann bislang in dieser Saison noch nicht ganz da anknüpfen. Er ist ähnlich wie Lucas Di Grassi, sag ich mal. Er zeigt immer relativ passable Ergebnisse, schafft es am Ende immer, eigentlich fast immer, in den Punkten anzukommen. Aber scheint diese Saison auch nicht ganz das Tempo von Buemi vor allem auf eine Runde mitgehen zu können. Zumindest noch nicht. Wer weiß, wie die Saison ist ja, wenn die Rennen denn alle stattfinden, noch lang. Das müssen wir ja auch dazu sagen. Da ist noch einiges an Raum. Buemi hatte natürlich auch ein bisschen Pech in der Anfangsphase der Saison. Ja, ich möchte da jetzt nur zum Beispiel an den technischen Ausfall in Diriyah erinnern beim Saisonauftakt, wo ihm auch viele Punkte, ein gutes Ergebnis geraubt wurden. Dann würde er sicherlich vor Roland in der Gesamtwertung liegen. Aber ich sag mal, die Nissan-Jungs haben sich mittlerweile so ein bisschen gefunden, schaffen es regelmäßig in die Punkte, im Gegensatz zu den Autos mit Audi-Antrieben, die da ja sicherlich noch einiges an Verbesserungspotenzial haben. Und ja, man sieht es ja auch in der Gesamtwertung, auf die wir dann jetzt mal zu sprechen kommen wollen. Da ist Nissan nämlich an Mercedes und Audi mittlerweile vorbeigegangen.
Und
bei den Teams.
Und zwar ist Nissan jetzt inzwischen auf Platz 4 anzusiedeln. Ich wollte gleich trotzdem noch mal über Audi und das Mercedes-Kundenteam Venturi mit dir reden. Trotzdem ein Blick auf den Gesamtstand der Teams. Nissan nach 14 Punkten in Marrakesch jetzt auf Platz 4. Unweigerlich vor Mercedes und unweigerlich hinter Jaguar. Es sind mickrige 9 Punkte nach vorne und 1 Punkt nach hinten. Es ist doch alles drin. In der Formel E ist es in diesem Jahr wirklich sehr, sehr eng. Einzig zwischen Platz 2 und 3 gibt es eine doch signifikante, schweres Wort, Differenz zwischen den Teams. Dritte Kraft momentan Jaguar mit 66 Zählern und dann sind es 24 nach vorn, nämlich zu BMW. Die stehen mit 90 Punkten da, mit Rennsiegen in Diriyah und Rennsiegen in Santiago. Richtig gute Punkteausbeute bisher. Ich finde auch so ein bisschen Wiedergutmachung für Marrakesch im letzten Jahr mit dem Podium. Letztes Jahr natürlich die Szene der Saison wahrscheinlich, als sich die 2 Teamkollegen im Führungskampf ins Auto gefahren sind. Günther jetzt dieses Jahr mit dem Podium. Ich glaube, BMW darf mit Marrakesch abschließen, wenngleich Sims natürlich ein bitteres Rennergebnis erfahren hat. Bis zum Schluss auf Platz 5 gewesen, kurz davor mit Mortara im Duell gewesen und dabei hat er sich seine Antriebswelle beschädigt und ist deswegen in der letzten Runde ausgefallen und musste das Fahrzeug abstellen. Das einzige Auto, das Rennen nicht beendet hat.
Ja, und besonders bemerkenswert, die Berührung mit Mortara, die war nicht auf den Bildern zu sehen, aber sie fand an der gleichen Stelle statt, wo er im letzten Jahr den Kontakt mit Antonio Felix da Costa hatte, was zu dessen Ausfall geführt hat und dazu, dass BMW die Doppelführung verspielt hat und Sims am Ende nur auf Platz 4 ins Ziel gekommen ist. Ja, Führender in der Teamwertung ist daher jetzt nach 2 Podiumsplätzen im Rennen am Samstag DST Cheetah. Die haben 98 Punkte, 8 Punkte vor BMW. Da sieht man natürlich, wie viel Einfluss der Ausfall von Alex Sims hatte. Wäre er 5. oder 6. geworden, hätte BMW jetzt 100 oder 98 Punkte. Also wäre entweder punktgleich mit DST Cheetah oder läge sogar noch 2 Punkte weiter vorne. Die beiden Teams haben im Moment ganz gute Chancen, sieht ganz gut aus für sie. Muss natürlich dazu sagen, dass das natürlich auch beides Teams sind, wo beide Fahrer doch gut gepunktet haben im Laufe der Saison. Bei Jaguar, die auf Platz 3 liegen, sieht das ja ein bisschen anders aus. Da ist ja Mitch Evans Titelkandidat, aber James Calado noch nicht so gut eingeschlagen, dass er tatsächlich schon viele Punkte für das Team geholt hat. Da ist noch eine große Differenz zu sehen. Calado hat ja auch schon angekündigt, er möchte die Saison unbedingt noch auf dem Podium stehen. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, kommen wir zu den Meisterschaftsständen bei den Fahrern. Da gibt's einen neuen Führenden, nämlich den Rennsieger Antonio Felix da Costa, hat die Spitze übernommen mit 67 Punkten. Es ist nach dem fünften Rennen schon der vierte Meisterschaftsführende, den wir die Saison haben. 11 Punkte hat er Vorsprung auf Mitch Evans, der immerhin auf Platz 6 ins Ziel gekommen ist. Davon war nicht auszugehen beim Start von Platz 24. Drittplatzierter ist trotz seines Ausfall Alex Sims, 46 Punkte, noch 2 Punkte vor Max Günther, der auf Platz 4 liegt. Dahinter kommt dann Lucas Di Grassi und Stoffel Vandoorne, beide mit 38 Punkten. Di Grassi wird allerdings auf Platz 5 gewertet, weil er den zweiten Platz in die Ria geholt hat und Vandoorne hat 2 dritte Plätze als seine besten Ergebnisse. Auch für Di Grassi und Vandoorne ist noch alles drin. Der Rückstand auf Antonio Felix da Costa beträgt lediglich 29 Punkte. Und 29 Punkte ist genau die Punktzahl, die man erzielen kann. Oh nee, stimmt. Ist sogar ein Punkt weniger als die optimale Punktzahl, die man erzielen kann, wenn man das Rennen gewinnt, die schnellste Runde fährt, die Pole Position holt und die Gruppenphase des Qualifyings gewinnt. Dann gibt's nämlich 30 Punkte. Also ist noch nichts entschieden, auch keine Vorentscheidung gefallen. Besonders wenn die Saison tatsächlich dann noch so lang sein soll, wie sie tatsächlich im Moment geplant ist.
Noch alles drin. Jetzt müssen wir allerdings nach dem Rennen tatsächlich nochmal über zwei Teams reden. Wir haben Audi vorhin schon angeschnitten, deswegen halte ich das mal ganz kurz. Audi hat Arbeit vor sich. Das ist wohl das Fazit nach den ersten 5 von 14 Rennen. Das erste Saisondrittel ist jetzt gut und sicher durch. Vielleicht sogar schon die erste Saisonhälfte, wenn man an potenzielle Absagen denkt. Fazit nach 5 Rennen, Audi hat noch was aufzuholen. Nicht nur in Sachen Punkten. Also Meisterschaft Platz 6 von 12, das ist auch ungefähr da, wo die hingehören, muss man leider sagen. Audi, die natürlich den Anspruch haben, ganz nach vorne zu kommen, wie jeder andere Hersteller der Formel E auch, möchte Audi, die ja seit Ewigkeiten schon vertreten sind in der Serie, verständlicherweise ganz nach vorn. Bisher läuft's aber noch nicht ganz so zusammen. Die meisten Punkte für das Team gab's, als Lucas Di Grassi im Samstagsrennen von Di Ria aufs Podium gefahren ist, sich da den zweiten Platz geholt hat. Seitdem war er auch immer in den Punkten, aber nie so wirklich gut in den Punkten. Also irgendwie ist noch der Wurm drin. Di Grassi ist der Hauptpunktesammler bei Audi momentan. Virgin mal so, muss man leider wohl sagen. Bird das erste Rennen der Saison gewonnen, dann in Mexiko zuletzt lange auf Kurs gewesen. Auch Frenz hat immer gute Leistungen gezeigt. Er hat jetzt in Marrakesch von Startplatz 22 10 Positionen aufgeholt. Ähnliche, also nicht ganz die 18, die Evans rausgeholt hat, aber trotzdem muss man auch ohne Safety Car und Full Course Yellow und andere unterbrechende Spielchen nochmal betonen, dass 10 Positionen rauszuholen keine schlechte Leistung ist. Trotzdem keine Punkte für Freins. Bird nimmt einen einzigen Zähler mit, darf mäßig zufrieden sein mit Marrakesch. Und gar nicht zufrieden ist verständlicherweise Daniel Abt, der nach dem desaströsen Wochenende von Mexiko mit dem Unfall jetzt die nächste Pleite in Marrakesch wegstecken muss. Wir haben es eingangs beim Qualifying schon gesagt, da erwarten wir, dass noch ein bisschen mehr kommen muss, denn langsam aber sicher fängt sich das Karussell, so nennt man das, anzudrehen, des Fahrermarktes. Und Audi hat potenziell am Ende des Jahres, beziehungsweise nicht nur potenziell, am Ende des Jahres könnte Audi beide Fahrer auswechseln. Und die werden sich in Ingolstadt sicherlich gut überlegen, wen sie in Zukunft ins Auto setzen möchten. Ich möchte Daniel bei Gott nicht abschreiben. Der hat noch einige Rennen vor sich und in der Vergangenheit oftmals bewiesen, dass er seinen Platz in der Formel E verdient hat. Momentan liefert er allerdings leider nicht die Ergebnisse. Ich bin, von wenn ich die Entscheidung treffen könnte, ich hab Daniel super gern, ich würde ihn natürlich liebend gern in der Formel E behalten. Allerdings bin ich nicht derjenige, der die Entscheidung trifft, sondern Alan McNish, der Teamchef, oder halt noch jemand weiter oben bei Audi, zum Beispiel Dieter Gass, der Motorsportchef ist von Audi. Tja, also, es liegt noch Arbeit vor Audi und ganz besonders vor Daniel Abt. Arbeit vor einem Kandidaten bei Venturi liegt allerdings auch noch. Und das ist das letzte Thema, das ich jetzt zum Rennen nochmal anschneiden möchte. Nämlich Felipe Massa, der jetzt in seiner zweiten Formel-E-Saison steckt. Und ich frage dich mal ganz offen, Tobi, wie gut gefällt dir Massa in dieser Saison bisher?
Oh, das ist eine böse Frage. Ja. Das reicht, ich glaube, es sagt viel aus, wenn man einfach mal auf die Ergebnisse guckt. Edo Mortara hat 32 Punkte gesammelt und liegt in der Meisterschaft auf Platz 7. Noch mit Anschluss an die ganz Großen. Felipe Massa hat genau 2 Punkte, die er beide in Santiago geholt hat und liegt in der Meisterschaft auf Platz 19. Das ist ein Unterschied, der sich nicht nur in Punkten, sondern auch tatsächlich eigentlich in fast jeder Session abspielt. Ja, es ist, ich will jetzt nicht sagen, man sieht einen Klassenunterschied, aber Mortara tut sich offensichtlich deutlich, deutlich leichter als Massa und er schafft es bei jedem Rennen relativ weit vorne mit dabei zu sein, auch Punkte zu sammeln, während Massa am Ende des Feldes meistens rumkrebst. Hatte jetzt in Marrakesch auch schon wieder keine wirklich gute Performance, weder in den freien Trainings noch im Qualifying noch im Rennen. Er zeigt nicht das, was im Auto drin ist. Und das gelingt Mortara ganz anders. Und Massa ist zwar mit großem Tamtam verpflichtet worden, hat einen 3-Jahres-Vertrag bei Venturi bekommen. Da weiß ich nicht, ob da auch noch Susi Wolf oder Gildo Pastor oder die anderen Entscheidungsträger bei Venturi so zu 100% von überzeugt sein werden, ihm auch noch ein weiteres Jahr fahren zu lassen, wenn das so weitergeht wie bislang. Ja. Es ist ja nicht das einzige Team, das derartige Probleme hat. Audi hast du ja schon angesprochen und Daniel Abt nicht gerade in der Form seines Lebens ist. Wir sprechen auch fast jede Episode zumindest mal am Rande über NIO, wo wir was Ähnliches beobachten können, wo Olli Törvi sich die Seele aus dem Leib fährt und mit dem unterlegenen Material, was er da hat, einigermaßen brauchbare Ergebnisse zu bringen und er fährt Kreise um Matching war, der in Marrakesch mal wieder mit dabei war, auch mal wieder angekommen ist, aber auch mal wieder überrundet wurde. Das ist mittlerweile schon fast ein Treppenwitz in der Formel E geworden, dass das Feld eng beieinander liegt, aber Marcin Guevara wird überrundet. Eine etwas ähnliche, wenn auch nicht ganz so krasse Situation haben wir zum Teil auch bei Porsche, wo André Lotterer schon auf dem Podium gestanden hat, schon eine Pole Position geholt hat, dann jetzt wieder in der Super Pole gewesen ist, zeigt, dass das Auto schnell ist, dass man mit dem Auto durchaus auch vorne mitfahren kann. Und Neil Jani einfach mal gar nichts reißt und auch von der Performance auf einer Runde höchstens mal mit Turvey oder Massa auf einem Niveau liegt. er hatte ja ein relativ gutes Qualifying-Ergebnis in Mexiko gehabt, für seine Verhältnisse. Ja, wo er von Platz 14 dann gestartet ist. Aber wenn wir einen Fahrer haben, der auf Pole Position steht in Mexiko und dann bei seinem Teamkollegen als Highlight davon berichten, dass er auf Platz 14 startet, sagt das schon viel, glaube ich, über die Performance aus. Und ja, da glaube ich, hat auch Yani noch auf jeden Fall Potenzial, sich zu verbessern, und so langsam muss er aber auch da, ähnlich wie die anderen beiden Fahrer, über die wir gesprochen haben, so ein bisschen auch mal zeigen, dass er seine Leistung in der Formel E bringen kann.
Kommen wir zum letzten Thema des Tages, des Rennens, nämlich die große berühmte Strafenparade mit dem großen berühmten Tobi W. Es ist gar nicht mal so viel angefallen in Marrakesch, aber trotzdem, einer meiner Lieblingsartikel vom Wochenende muss natürlich sein, die Strafen im Überblick. Feuerfrei.
Ja, die Strafen im Überblick, eins kann ich direkt sagen, es hat keine nachträgliche Änderungen an dem Ergebnis gegeben, das heißt, die Fahrer sind so, wie sie über die Ziellinie gekommen sind, dann auch tatsächlich am Ende so gewertet worden. Das ist ja, ich kann sagen, definitiv eine Ausnahme in der Formel E. Es ist ja oftmals schon der Fall gewesen, dass gerade irgendwelche technische Vergehen der Fall gewesen sind, wofür dann im Nachhinein noch Strafen ausgesprochen wurden. In diesem Fall nicht, also ist auch mal positiv. Haben im Endeffekt den Zieleinlauf gesehen und so wurde das dann auch am Ende gewertet. Strafen gab es dennoch einige am Wochenende. Besonders oft erwischt hat es dabei Mercedes. Zuerst haben sie eine Geldstrafe von 5.000 € bekommen, da sie in der Nacht von Freitag auf Samstag am Auto von Stoffel Van Dorn gearbeitet haben. Das ist zwischen 23 und 6.30 Uhr eigentlich verboten, weil da die sogenannte Sperrstunde herrscht. Aber da die Arbeiten aus Sicherheitsgründen vorgenommen wurden, hat man nur eine kleine Geldstrafe in Anführungszeichen von 5.000 € ausgesprochen. Normalerweise wird sowas deutlich härter bestraft. Ja, wo wir einmal bei Mercedes sind, im zweiten freien Training gab es ein Konfigurationsproblem. Und zwar ist es da so gewesen, dass beide Fahrzeuge, als sie auf dem 250 kW Run gewesen sind, am Ende Qualifyingsende oder am Ende des freien Trainings, haben sie etwas mehr als 250 kW Leistung abgerufen, was natürlich verboten ist. Da gab es jeweils 1.000 € Geldstrafe für jeden der beiden Fahrer. Und dann wurde Stoffel Van Dorn auch noch im Qualifying mit 55 km/h geblitzt, was wieder 500 € gekostet hat. Ja, und die Durchfahrtsstrafe im Rennen wegen der Rekuperation hatten wir ja auch schon. Also Mercedes gewinnt zwar keine Punkte in Marrakesch, gewinnt aber definitiv in der Strafenwertung mit den meisten Einträgen. Das glaube ich auch, wird man sich auch nicht sonderlich drüber freuen. Ja, ansonsten ist es relativ überschaubar, was es an Strafen gab. Jaguar, Virgin und Nissan haben Geldstrafen von 2.500 € jeweils bekommen. Und zwar ist es da der Fall gewesen, dass Mitarbeiter des Teams eine kurze Hose getragen haben, während sie elektrische Checks am Auto vorgenommen haben.
Sorry, das klingt immer so. Das klingt so lächerlich. So, oh, wir sind in Nordafrika unterwegs. Aber sie dürfen keine kurzen Hosen tragen.
Sie dürfen kurze Hosen tragen, aber nicht, wenn sie irgendwelche elektrischen Arbeiten am Auto machen. Unter anderem ist es so, dass sie eine lange Hose tragen müssen, wenn sie die Batterie mit dem Ladegerät verbinden. Verrückt. Also wenn sie quasi den Akku des Autos wieder aufladen. Ja, wenn man da eine kurze Hose trägt, verstößt man gegen das Reglement, gibt eine Geldstrafe. Gut, ist direkt drei Teams passiert. Das ist ja auch wahrscheinlich dem Wetter in Nordafrika geschuldet, dass es dann doch ein bisschen wärmer war, besonders in den Nachmittagssessionen. Ja, Robin Freins und Neil Jani hatten wir auch schon erwähnt. Beiden wurde die schnellste Rundenzeit im Qualifying gestrichen, weil sie nämlich falsche Leistungsangabe bei Strompedalstellung hatten. Und dann kommen wir auch schon zum Rennen. Da gab es zwei Durchfahrtsstrafen für die beiden Nio-Fahrer. Marcin Guar hat einen Frühstart hingelegt und auch bei Olli Törvi gab es einen Verstoß gegen die Strompedal-Homologation. Des Weiteren gab es das gleiche Vergehen auch bei Nico Müller, weshalb der Schweizer in Dragon-Diensten auch mit der Durchfahrtsstrafe bestraft wurde. Und damit sind wir auch schon durch. Das war dieses Mal recht überschaubar, wenn wir Mercedes mal außen vor lassen.
Gab's schon mal schlimmer?
Oh, schon diverse Male, ja.
Schon diverse Male. Dann kommen wir zu, ich weiß gar nicht, wie man da eine elegante Überleitung zu machen, zum Tippspiel, das ja natürlich auch in Marrakesch stattgefunden hat. kicktipp.de/Formel E. Das ist unser großes Fan- und Redaktionstippspiel, wo wir alle mit dabei sind und ihr uns mal als eFormel.de Redaktion zeigen könnt, wo der Hammer hängt oder so ähnlich. Und um mal rauszufinden, wer wirklich Ahnung hat von der Formel E und wer nicht. Meistens sind wir es nicht. also ausgenommen vielleicht Tobi W., der Rest schneidet so mäßig ab. Teamwertungsmäßig in unserer eigenen Kick-Tipp-Meisterschaft ist eFormel.de auf Platz 3. Ganz weit vorne die E-Masters mit Willi WH, Ricardo, mit Smith, Chris und Manrad. Wie spricht man den Namen aus? Lieber Manrad oder Manrad oder Manrad. Sag mir doch mal bitte, du tippst immer so gut. Aber wie geht das? Naja, also wie geht dein Name? Wie geht das? Tippen ist eigentlich auch ganz gut für mich, weil ich bin, hab zwar mein bestes Saisonergebnis irgendwie verbuchen können. Stolze 27 Punkte. Allerdings bin ich sowohl hinter Timo zurückgefallen, der einen Punkt mehr hat als ich in der Gesamtwertung, als auch abgeschlagen auf Platz 20 unserer Tipper. Richtig gut sieht es eigentlich nur aus für Tobi W., denn du bist Zweiter.
Ja, das freut mich aber auch, dass ich es mal wieder geschafft habe. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe auch durchaus ein wenig Glück gehabt, weil ich den guten André Lotterer nämlich auf Platz 7 getippt habe und in der Schlussphase des Rennens noch von Platz 4 auf Platz 8 zurückgefallen ist. So kam es dann, dass ich dann doch am Ende noch ein bisschen mehr abgesandt habe. In diesem Zusammenhang nochmal ein schönes Dankeschön an den Ricardo, der das immer organisiert und der auch unglaublich sich selber dieses Mal zum Tagessieger gekürt hat, schon so zum zweiten Mal in dieser Saison.
Da ist doch was.
Sich auf Platz 4 verbessert. Ja, ich glaube, das geht aber mit rechten Dingen zu.
Ich glaube auch.
Ich habe ihn ja letztes Jahr beim Berlin-Epri kennengelernt, wo wir uns dann mal getroffen haben in der Pause zwischen den Sessions. Ja, also ich glaube, das geht alles mit rechten Dingen zu. Es war am Wochenende mal wieder verdammt eng. Ja, 34 Punkte hatte er als Tagessieger erzielt. Ich guck mal gerade. Der Schwächste unter den Top 20 war der Lukas, der jetzt auf Platz 19 liegt mit 23 Punkten. Also 11 Punkte trennt die ersten 20 nur voneinander. Das heißt, es ist nach wie vor alles drin für jeden. Genauso für dich, Tobi, auch wenn du nur auf Platz 20 liegst, aber wie in der Formel E mit einem richtig guten Rennen ist tatsächlich dann auch wieder der Titel in Reichweite. Nicht aufgeben.
So.
Ja. Allgemein muss man sagen, wir haben jetzt mittlerweile doch schon eine ganz stattliche Anzahl von Leuten, die getippt haben. Ich bin jetzt mal durchgescrollt. Ich bin auf ganze 71 Tipper gekommen, die schon Punkte geholt haben diese Saison, das was eine ganze Menge ist. Und auch wenn die Saison schon läuft, ein paar Rennen schon gefahren sind, kann ich an der Stelle nur sagen, meldet euch bei Kicktipp an, tretet der Gruppe der Tippgruppe Formel E bei und tippt mit. Es gibt zwar, gibt's eigentlich was zu gewinnen? Ich glaube, es gibt nichts zu gewinnen, außer Ruhm und Ehre. Und es macht Spaß. Vielleicht schlagt ihr ja
mich.
Schlagt ihr mal ordentlich zu und findet dann auch im E-Pod Erwähnung. So. Und vielleicht schlagt er auch den kleinen Tobi.
Nee,
obwohl.
Ich meinte eher dich. Das klang so.
Ach so.
Vielleicht schlagt er auch mal mich, denn ich bin
ja,
der Beste.
Nein, bin ich nicht. Auf gar keinen Fall. Aber Es gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu und ja.
Bisher hast du immer nur Glück gehabt. Das ist gar nicht gutes Tippkönnen und gar kein Formel-E-Fachwissen, was Tobi hat. Das ist einfach nur Glück immer.
Mist, jetzt hast du mich verraten. Nein, aber es ist, muss man ja ganz klar sagen, wenn man auch regelmäßig dran denkt zu tippen, was natürlich ganz wichtig ist, wer es öfters schon mal vergisst, der hat natürlich keine Chance.
Wen sprichst du denn damit an?
Ich möchte hier keine Namen nennen. aber wie gesagt, es hat jeder die Chance zu gewinnen. Es ist ein lustiges Ratespiel, sage ich mal. Und am Ende winken Ruhm und Ehre, um nochmal Werbung zu machen. Also www.kicktipp.de/Formel E.
Und Tobis ewige Zuneigung winkt euch auch.
Immer, immer.
Jetzt gibt's natürlich noch am Wochenende ein anderes Thema, das aufgekommen ist, beziehungsweise das uns beschäftigt hat. Den gesamten Sonntag wurde nämlich auch auf der Strecke in Marrakesch gefahren. Der berühmte und berüchtigte Rookie-Test fand statt. Obligatorisch seit einigen Jahren. Die einzige Gelegenheit in diesem Jahr, während der Saison zu testen. Das ist deutlich weniger als in der letzten Saison noch. Dort fand ein Test in Diriyah statt und nach dem Mexiko-E-Prix auch noch. Jetzt allerdings nur nach Marokko. Und die Teams haben diesen Rookie-Test eben dafür genutzt, um ihre Fahrzeuge weiterzuentwickeln und um neue Fahrer an die Formel E heranzuführen. Wobei man natürlich sagen muss, dass die meisten Teams, die Bedingung dafür, dass man am Rookie-Test teilnehmen durfte, war, die Fahrer durften noch an keinem Formel E-Rennwochenende teilgenommen haben, in der offiziellen Session. Das schließt natürlich nur die wenigsten Fahrer aus und die meisten Fahrer ein. Hat eben zur Folge gehabt, dass ganz schön erfahrene Piloten am Ende an den Start gegangen sind. Unter anderem Nick Cassidy, der amtierende Champion in der Superformula, der ist für Virgin gefahren und hat am Ende des Tages die schnellste Rennrunde gesetzt. Auch die schnellste Runde des gesamten Wochenendes. Also keiner war schneller als Nick Cassidy am Sonntag. Hat aber natürlich so eine Bedeutung von 0, gar nichts. Denn die Strecke ist halt deutlich grippiger. Man kann das Auto richtig gut abstimmen. Man kann, ja, griffiger wollte ich eigentlich sagen, aber ich dachte, ich mache jetzt einfach mal weiter. Also deutlich mehr Haftung gibt es auf der Strecke. Nachdem da halt stundenlang Autos im Kreis drauf gefahren sind, sollte es genügend Gummi auf der Strecke geben und genügend Haftung. Und naja, man hat eben mehrere Anläufe zum Beispiel für eine 250 kW-Runde. Also alles Faktoren, die da mit reinspielen. Nick Cassidy natürlich auch ein guter Fahrer, keine Frage. Aber dass er die schnellste Runde gefahren ist, bedeutet ganz und gar nichts. Trotzdem, schöner Fakt am Rande, die schnellste Runde, die jemals in der Formel E gefahren wurde, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 139,9 Stundenkilometern, da musste ich kurz nachschlagen. Das nett am Rande zu erwähnen, allerdings hat die Bestzeit von Cassidy keine große Bedeutung. Sergio Sette Camara am Ende auf Platz 2 für Virgin angekommen und dann DS Tachita auf Platz 3 und 4. Wirklich wichtig sind vor allem die Runden, die gefahren wurden und da sticht ganz besonders Mercedes heraus mit dem Kundenteam Venturi. Gemeinsam über 300 Runden stimmt gar nicht. Venturi 184 Runden und Mercedes 164 Runden und 69 Runden macht tatsächlich 353 Runden, wenn ich das mal eben in meinen Taschenrechner einhaken durfte. Also doch deutliche Distanz, die Mercedes dort absolviert hat. Natürlich, es ist das erste Jahr in der Formel E für das Team, da zählt jede Meile auf der Strecke. Sehr, sehr wichtig wird das gewesen sein für das Team. Ich bin gespannt, wie sie die Erfahrungen und Erkenntnisse aus Marokko ummünzen können in die Entwicklung der Autos für die nächste Zeit. Gestaltet sich momentan als ein bisschen schwierig, denn die Teams haben ihre Fahrzeuge seit Saisonstart nicht zurück in die heimischen Werke bekommen. Also die sind nach Saudi-Arabien verschifft worden und dann quer über den Atlantik nach Mexiko und Santiago und nach Marrakesch wurden die Autos jetzt nach Valencia transportiert, aus Angst, dass aufgrund des Coronavirus irgendwelche Reiserestriktionen erlassen werden und dass Teams dann festsitzen. angenommen, keine Ahnung, Paris sagt, Hilfe, in Deutschland sind es so und so viele Corona-Fälle, wir machen die Grenze zu und hoffen, dass niemand mehr durchkommt, dann wären Audi, BMW, Mercedes, Porsche ziemlich aufgeschmissen. Denn die Autos dürften dann halt auch nicht das Land verlassen. Deswegen hat die Formel E die Fahrzeuge kurzfristig nach Valencia alle beordert. Wie dem auch sei, also Mercedes sammelt gute Meilen in Marrakesch. 184 Runden für Virgin, 170 für Jaguar, die waren die zweitstärkste Kraft. Aber auch der Rest der Teams war irgendwo in den 160ern dabei. Die wenigsten Touren haben NIO und Nissan absolviert. NIO, ja, gerade das Team, was es eigentlich bräuchte, müsste man da fast sagen. Mit technischen Problemen vielleicht oder mit zumindest nicht der nötigen Distanz, die sie vielleicht hätten erreichen können. 460 Kilometer waren das, wenn man das mal den 546 von Venturi gegenüberstellt. Das ist schon eine gehörige Distanz, die NIO und Venturi da trennt. Weniger ist nur Nissan gefahren mit 436 Kilometern. Also die haben auch nicht gute und viele Meilen gesammelt. Allerdings mit zwei erfahrenen Testpiloten angetreten. Takaboshi und Martinbra waren letztes Jahr schon dabei für Nissan. Die werden sicherlich Daten gesammelt haben. Und das ist eben das Zentrum von diesem ganzen Rookie-Test-Gedöns. Nicht schnelle Runden fahren, nicht irgendwie zeigen, wer das beste und schnellste und tollste Auto hat, sondern Erfahrungen mit dem Antriebsstrang sammeln, damit man das Auto dann in der Zukunft verbessern kann.
Um es vielleicht mal ein bisschen einordnen zu können, das waren etwas mehr als 5 Renndistanzen, die Top-Teams gesammelt haben, also die mit den meisten Runden. Das Rennen ging ja über 34 Runden und daran lässt sich schon so ein bisschen rauslesen, wie viel an Daten die Teams denn sammeln konnten. Denn in Kilometern ausgerechnet ist mehr gefahren worden als bislang in allen 5 Saisonrennen zusammen.
Wow. Also wahrscheinlich exklusive Trainings und sowas, ne?
Genau, richtig. In den Rennen, ich meine die Rennen selber.
Krass.
Also das ist, hilft ganz gut, um das einordnen zu können. Ich gehe davon aus, dass da alle Teams verdammt viel von lernen konnten. Und wir werden bei den kommenden Rennen sehen, inwieweit es den Teams dann da auch gelingt, das Gelernte dann auch in die Praxis umzusetzen. Aber ich gehe davon aus, dass sich da durchaus das eine oder andere Team deutlich wird steigern können.
Dann läuten wir mal so langsam den Schluss ein, oder? Und zum Schluss einer jeden Episode gibt es wie immer 2 Rubriken. Und ich mache heute den Anfang mit dem
der Formel E Fakt der Woche.
Denn das Marrakesch-Rennen der Formel E war eines von wenigen Rennen, wir haben es vorhin schon angesprochen, bei dem es weder eine Safety-Car noch eine Full-Course-Yellow-Phase gegeben hat. Das war zum ersten Mal seit 20 Rennen, dass ein E-Prix bei Vollstrom gefahren wurde. Zuletzt in Berlin 2018 beim Sieg von Daniel Abt.
Tja, wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht? Ganz schön gut, so Rennen ohne, also ich bin ja immer noch Fan von diesem Taktikgedöns gewesen und von der Strategie des Rennens und mir gefällt sowas. Ich bin natürlich auch begeisterter Zuschauer, wenn es mal kracht und sowas und wenn es richtig, also nicht wenn es kracht, aber wenn es heiß hergeht und wenn richtig hart gefightet wird über Runden lang, aber ich bin auch Fan davon, wenn es mal taktisch wird und wenn man so wie das Rennen in Marrakesch war, hätte so ist die Formel E gedacht. Weißt du, so sollte ein Rennen in der Formel E sein, wenn nicht irgendwie ein Auto mal wieder einen Unfall baut oder sowas. Wenn alles nach Plan läuft, sollte die Formel E so aussehen, wie sie am Wochenende aussah. Und das hat mir ganz gut gefallen eigentlich.
Mhm. Ja, was ich besonders interessant fand, man konnte jetzt mal tatsächlich ein ganzes Rennen unter Vollstrom dann mal sehen, tatsächlich wie schnell die Autos denn mittlerweile im Rennen sind. Und da war der Marrakesch E-Prix auch das schnellste bislang gefahrene Formel-E-Rennen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 129 km/h.
Wow.
Das ist natürlich immer noch deutlich weniger als die Formel 1, ja, aber es zeigt ganz klar, in welche Richtung da auch die technische Weiterentwicklung mittlerweile gegangen ist und dass, ich sag mal, die Geschwindigkeiten, die da gefahren werden, auch nicht mehr zu vernachlässigen sind.
Ach, die Formel E macht so viel Spaß. Es ist einfach eine schöne Rennserie. Es ist einfach, also ich bin vielleicht ein bisschen, bin vielleicht nicht der neutralste Beobachter von sowas. Aber, Formel E macht schon Spaß. Ist schon gut immer. Findest du nicht auch?
Definitiv.
Na dann.
Deshalb machen wir das Ganze hier, ja.
Deshalb machen wir das Ganze, ja. Und was wir jetzt auch machen, ist mal einen Blick werfen. Und zwar durch Tobis Teleskop. So cool immer. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, und zwar geht's auch hier um die Vorkommnisse um Jean-Éric Vergne am Rennwochenende. Und zwar ist er ja aufgrund seines Krankenhausaufenthaltes ausgefallen für das erste freie Training, das schon am Freitagnachmittag stattgefunden hat. Stattdessen ist der Stigita-Testfahrer James Rossiter seinen Wagen gefahren. Das ging deshalb, weil Tejita kurzfristig eine E-Lizenz für Rossiter beantragt hat. Die wurde auch genehmigt, allerdings hatte Tejita damit ein anderes Problem. Rossiter war damit nämlich laut Statuten kein Rookie mehr und erfüllte die Startbedingungen für den Rookie-Test am Sonntag nicht. Und deshalb musste der Tejita sich kurzfristig einen Ersatzfahrer suchen und fand ihn dann auch in Nicolas Lapierre, französischer Rennfahrer, der auch eine ganz gute Leistung gezeigt hat. Ich glaube, auf Platz 5 die Testfahrten sogar abgeschlossen hat. Rossiter war aber nicht der einzige Testfahrer, der aufgrund einer E-Lizenz, die er besessen hat, nicht antreten durfte. Das gleiche galt nämlich auch für die Porsche-Testfahrerin Simona Di Silvestro, die ja auch schon Formel-E-Erfahrung hat und mehrere Rennen gefahren hat. Sie war zwar vor Ort als offizielle Porsche-Testfahrerin, durfte aber beim Rookie-Test nicht hinters Steuer.
So. Und das, obwohl Nicolas Lapierre ja auch Formel-E-Erfahrung hat, ne? Das ist ja auch ganz nett mal anzumerken. Der ist ja schon mal Formel-E gefahren, weißt du auch wann? Ist schon ein paar Tage her.
Boah, das ist schon ein paar Tage her. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr.
Nicolas Lapierre?
Ich hab's vorher noch gelesen, aber ich hab's jetzt nicht parat.
Nicolas Lapierre, der hat mal bei den Vorsaisontests der Formel E Saison 2 teilgenommen.
In Donington, ja.
Okay. In Donington.
Und ich zwar, erinnere mich, ja.
Weißt du auch für welches Team?
Ich hätte jetzt Mahindra gesagt, aber.
Nee, Aguri war's.
Ach, für Aguri.
Ausgerechnet das Vorgängerteam
von Tejita. Das Vorgängerteam von Tejita, okay.
Und ich vermute einfach, Mark Preston hat mal durch sein Kontaktbuch im Telefon geschaut und dachte, wen habe ich denn hier? Man muss dazu anmerken, für neue Formel-E-Fans, Mark Preston, Teamchef von Tejita, der hat vorher das Team Aguri geleitet, bevor das Team dann übergegangen ist in Tejita und verkauft wurde an chinesische Investoren. Naja, ich glaube, Mark Preston hat einfach durch sein Telefonbuch geschaut und dann irgendeinen Fahrer gefunden, den er kennt. Von damals und Nicolas Lapierre ist dabei rausgekommen. Der durfte dann eben mal Formel E fahren. Schöne Geschichte am Rand. So, hast du jetzt noch irgendwas, was dir groß auf dem Herzen liegt, mein lieber Tobi?
Nee, leider nicht.
Och, dann ist die Folge schon wieder vorbei.
Ja, leider. Das ist ganz traurig.
Ich mag sowas nie. Am besten ist immer, wenn die Folge läuft. Aber manchmal, da läuft die Folge halt einfach nicht. Aber das Schöne ist, wenn die Folge mal nicht läuft, dann kann man sich freuen auf die nächste Episode. Die kommt dann nämlich irgendwann nächste Woche. Das heißt, wir machen jetzt Feierabend oder sowas. Ich trinke noch einen Tee gleich oder sowas.
Eine heiße Zitrone.
Eine heiße Zitrone und kuriere mich dann aus bis zur nächsten Woche. Und dann können wir mal reden über Themen, die so in der Formel E anstehen. Ich gehe ja davon aus, dass wir irgendwas zum Coronavirus erzählen werden nächste Woche, wenn man mal so in die Glaskugel schauen darf. Naja, wir dürfen gespannt sein, was dann in Episode 143 passiert. Vorerst soll's das aber gewesen sein. Das heißt, ich bedanke mich bei dir, Tobi. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Ich wünsche einen guten Abend und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Also,
alles klar.
Macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.